Ich freue mich sehr, im Bremer Rathaus heute zu sein. Üblicherweise ein sehr offenes, bürgernahes Haus. Heute sind wir hier nur zu dritt, wegen der Corona-Bestimmungen, mit Frau Professor Keil und mit Andreas Bovenschulte, Bürgermeister und Präsident des Bremer Senats. Frau Keil, Sie sind Sozialwissenschaftlerin, Gesundheitswissenschaftlerin. Sie sind immer noch aktiv in der Hospizbewegung und wurden im vergangenen Jahr mit der Senatsmedaille für Kultur und Wissenschaft der Freien Hansestadt Bremen ausgezeichnet. Und jetzt sind Sie Risikofaktor. Wie geht das?
Die gegenwärtige Situation für mich, sage ich mal, ist nicht nur durch Corona ein bisschen schwierig geworden, also durch Beschränkungen, aber ich bin gerade altersmäßig mit 81 Jahren in einer großen Umbruchssituation, was man im Alter ja immer ist. Das kann eine Krankheit sein. Bei mir ist es so, ich habe eine schwere Arthrose in der rechten Hand, sodass mein wichtigstes Instrument meiner Lebenssinnfindung, das Schreiben, ist im Moment blockiert. Blockiert ist auch, dass ich Vorträge halte, was ich unheimlich gerne gemacht habe. Und ich kann ökologisch gesehen nicht Auto fahren. Das heißt, es sind drei Beschneidungen meiner sinnstiftenden Existenz als älterer Mensch, die mir im Moment ähnlich vorkommen wie das als das Ende der Erwerbsarbeit. Das war 2004 und da musste ich ja auch ein neues Modell finden. Wie findet man einen neuen Rhythmus? Wie findet man die Aufgaben, die sinnvoll sind und so weiter? Und jetzt kam relativ plötzlich ein harter Schnitt, zum Beispiel eben durch eine Krankheit und durch Corona. Und das heißt, meine These oder das, was mich im Leben immer beschäftigt hat, ist, Leben hat nichts versprochen. Und älter werden heißt immer neu werden. Wir haben zwar viele Erfahrungen, aber diese oder jene Erfahrung hatten wir noch nicht. Und je beschränkter auch die Möglichkeiten werden, das können Ressourcen sein, das kann Bildung sein, das kann sein, dass ich keine Familie habe. Wir reden im Moment immer über Angehörige und übersehen manchmal, dass über 50% der älteren Menschen keine Angehörigen haben, die sie irgendwo besuchen. Ich bin Kriegskind und habe das Gefühl, also schlimmer als nach dem Krieg kann es auch nicht werden. Aber da bin ich natürlich nicht blind, aber ich weiß, dass das für jüngere Menschen oder mittelalterliche Schöpfen, da ist es für sich ganz anders, wenn man das nicht gewohnt war, was man hatte. Also insoweit glaube ich, dieses Neuwerden für Kinder, für Jugendliche, was mussten die Kinder jetzt lernen, mal nicht in die Schule zu gehen? Das ist eine große Herausforderung. Wir reden immer über den Stress der Eltern, auch über den der Kinder und was das für Folgen hat und so weiter für ein Kind. Die einen werden Erwachsener, die anderen werden infantiler. Die Lehrer haben, glaube ich, jetzt insoweit eine gute Zeit, als mal anerkannt wird, wie systemrelevant dieser Beruf ist. Sonst schimpft man ja immer auf die Lehrer oder auf die Bildungspolitik. Und jetzt hat man vor Ort, ich nenne das nicht einen Vorteil, aber man hat vor Ort sehen müssen, wie kompliziert Berufe werden oder Stellungnahmen werden, auch in der Industrie. Jetzt sehen wir das bei jedem Restaurant. Wie viel kulturelle und politische Fantasie notwendig ist, um mit so einer Extremsituation fertig zu werden.
Jetzt haben Sie fast allumfassend die Situation beschrieben, so wie wir das im Moment alle erleben, wie das für uns alle auch neu ist. Auch für die Politiker und Politikerinnen ist das eine ganz neue Situation. Und es ist sicherlich schwierig, Entscheidungen zu treffen, Klarheit zu haben. Dennoch möchte ich noch mal zurück auf dieses Thema Risikofaktor, Risikogruppe. Sie, Frau Keil, haben in diesem Sinne auch einen Brief an Herrn Bovenschulte geschrieben. Wenn man diese Gruppe sieht, da sind die Menschen ab 65, da gibt es sicherlich sehr viele Unterschiede. Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt 65 bin, noch berufstätig, oder ob ich 95 bin, wie es mir gesundheitlich geht, wie die familiären Verhältnisse sind. All das spielt eine Rolle. Dennoch ist das eine riesige Gruppe. Das ist fast ein Drittel der deutschen Bevölkerung. Wie würden Sie das heute sehen? Ist das angemessen, wirklich hier von einer Gruppe zu sprechen, Herr Bovenschulte?
Also lassen Sie mich vielleicht am Anfang mal sagen, als ich als junger Student an die Uni Bremen gekommen bin, da war Annelie Keil schon ein großer Name. Und was mich dann in den Diskussionen, in den Vorträgen, was man gehört und gelesen hat, immer beeindruckt hat, war die ganz klare Orientierung und Haltung, lasst uns Gesundheit und Krankheit und die damit verbundenen Risiken nicht isoliert, medizinisch, naturwissenschaftlich begreifen, sondern das war ja immer die Sache, lass es uns in der Komplexität des gesamten Lebens als Teil von eigenen Entscheidungen, aber auch Entscheidungen, die auf andere wieder zurückwirken, begreifen und nicht einfach nur sagen, okay, das ist jetzt ein medizinisch-naturwissenschaftlicher Prozess, sowohl die Erklärung als auch die Behandlung, sondern es als etwas Komplexeres zu begreifen. Und ich glaube, das ist das jetzt, wenn Sie das Problem oder die Frage von Risikogruppen ansprechen, was uns passiert ist in dieser Reaktion auf die Pandemie und wo wir jetzt natürlich auch, die wir ja alle völlig unvorbereitet waren, merken, welche Brüche und Einseitigkeiten es natürlich auch in bestimmten frühen Reaktionen gab. Das haben Sie ja auch in Ihrem Brief an mich thematisiert und angedeutet. Also es kam die Pandemie, wir haben gesagt, wir müssen sie in den Griff kriegen, wir brauchen klare und harte Maßnahmen, die müssen effektiv sein. Man muss insbesondere eine Gruppe schützen, von denen uns die Virologen und Epidemiologen gesagt haben, die sind besonders verletzlich, nämlich Menschen, die älter sind und Vorerkrankungen haben. Und dann haben wir diese Maßnahmen getroffen und dazu gehörte zum Beispiel die Maßnahme, da machen wir Besuchsrestriktionen sehr strikte in Altenheimen, in Pflegeheimen und in anderen Einrichtungen. So, was wir damit natürlich gemacht haben, und die Diskussion ist dann ja auch zu Recht losgebrochen, wir haben sozusagen eine ganze Gruppe gesagt, ihr habt jetzt wesentliche und massive Beschneidungen von sozialen Kontakten auf euch zu nehmen. In gewisser Weise haben wir es mit den Kindern auch gemacht, aber eben mit älteren Menschen auch, und zwar sehr umfassend, wenig zielgenau. Und das Argument dahinter war ja auch ein nachvollziehbares. Wir haben gesagt, es ist wohl so, weil es lagen ja noch nicht viele Daten vor, wenn ältere Menschen mit Vorerkrankungen sich anstecken, dann ist die Wahrscheinlichkeit eines schweren Verlaufs groß und die stecken dann auch andere an. Und insofern ist es gerechtfertigt, so die Argumentation und die Überlegung, auch strikte Besuchsregelungen oder Restriktionen zu haben, als ein Beispiel. Das ist aber natürlich jetzt im weiteren Fortgang der Diskussion ist dann ja deutlich geworden, das lässt sich ja nur eine bestimmte und eine begrenzte Zeit durchhalten. Weil das macht ja mit Menschen, die ihr Leben lang ihr Schicksal in die eigene Hand genommen haben, etwas ja, ganz Problematisches, wenn sie plötzlich nur noch als zu betreuendes Objekt ohnehin in einer Situation manchmal kränker und im Altenheim und Pflegeheim, aber dann nicht mal mehr Herr und Frau des Schicksals und der Möglichkeit, die Leute zu empfangen, die einem nahe sind, die man sehen möchte, sondern sozusagen qua amtliche Anordnung abgeschottet. Und auf der anderen Seite ist es ja nicht so einfach, das aufzulösen. Man könnte ja eigentlich sagen, das ist einfach eine eigenverantwortliche Entscheidung. Möchte ich mich dem Risiko aussetzen, über einen Besuch mich anzustecken oder nicht? Aber man muss ja auch immer die Rückwirkungen auf die Nebenperson, die Nebenfrau und den Nebenmann sehen. Und was wir jetzt machen ist, und das ist auch notwendig, wir müssen einen Weg finden, wie wir den Gedanken der Selbstbestimmung, den Gedanken des Fremdschutzes miteinander verbinden und tatsächlich eine lebenswerte Situation auf Dauer herstellen. Und die kann nicht darin bestehen, Menschen einfach nur abzuschotten. Das ist jetzt ein Beispiel, das ist ein Aspekt der Problematik. Da bitte ich ein bisschen immer um Verständnis. Die Politik, die ja die Entscheidung hergestellt und getroffen hat, war ja genauso wenig wie alle anderen vorbereitet auf die Situation. Und natürlich haben wir uns am Anfang sehr stark auf die virologisch-epidemiologische Expertise gestützt und haben das daraus abgeleitet. Und ein komplexerer, differenzierterer Blick auf das ganze Geschehen hat sich dann natürlich auch erst im Laufe der Zeit entwickelt. Und die Konflikte und Auseinandersetzungen, die damit verbunden sind, die erleben wir jetzt. Die erleben wir jetzt, wo es überall in der Gesellschaft ja auch brodelt. Was sind die Beschränkungen, die sich noch rechtfertigen lassen? Welche müssen gelockert werden? Welche Risiken muss man auch eingehen? Welche kann man vermeiden? Und da hat Annelie Keil natürlich einen sehr wichtigen Beitrag zu dieser notwendigen Differenzierung geleistet. Ja, aber
für mich war der wichtige Punkt, mein Anlass war eigentlich nicht zu sagen, ihr habt das falsch gemacht, sondern zu sagen, wenn man eine Risikogruppe definiert, aber dann sozusagen, das war ja interessant bei den Virologen. Sie haben das und das gesagt, da haben sie gesagt, die Entscheidungen müssen jetzt die Politiker treffen. Das heißt, es ist auch richtig, wenn ein Virologe sagt, virologisch gesehen, ist das und das jetzt notwendig. Und ich finde auch richtig, wenn die Politik sagt, hier handelt es sich erstmal um eine körperliche Gefährdung des Lebens, erstmal für alle, aber dann für diese vorerkrankten Gruppen besonders. Und das heißt, es gibt die erste Stufe, wo man die Reißleine zieht, zu dieser Frage des Risikos. Aber dann ist die Frage, und das ist nicht nur eine Frage an die Politik übrigens, eine richtige Frage an die Wissenschaft. Wir haben zum Beispiel Alter, die ganzen gerontologischen Untersuchungen, also die Gruppe ab 65, ist eben nicht nur eine Risikogruppe im Sinne einer körperlichen Erkrankung durch Vorerkrankung, sondern jetzt müssen wir gucken, und das war der Anlass des Briefes, zu sagen, jetzt sind die Bürger, jetzt sind die anderen Wissenschaften, die anderen Gesundheitsberufe, müssen jetzt mit eingreifen. Das heißt, dann würde man gerontologisch sagen, also die Altersforschung sagt uns sehr klar auch viel über die Kompetenzen nicht nur der 65- bis 80-Jährigen, sondern der 80- bis 100-Jährigen. Das ist eine sehr wichtige Frage. Aber sozusagen, die sagen uns jetzt, haben wir ethisch das Recht, zum Schutze einer Erkrankung Einschränkungen zu machen, damit aber andere Erkrankungen sozusagen hervorzulocken. Und deshalb glaube ich, die interessante Debatte nicht nur an die Politik heißt, komplexe Entscheidungen, und das ist jetzt eine komplexe Entscheidung, waren sie schon im ersten Schritt, aber im Gefahrenverzug, ja, sagt man nicht, also du springst jetzt vom Dach, jetzt wollen wir erstmal das Problem mit deiner Mutter klären. Das ist ja wohl unsinnig, sondern da fragt man, muss der da springen oder will der da springen und kann ich das verhüten? Vielleicht will der aber wirklich. Das sind Risiken, die wir im Leben in der Komplexität eingehen. Also mein Wunsch an den Brief war, und so sehe ich das auch, manches wünsche ich mir schneller, aber es wünsche ich mir übrigens nicht nur schneller von der Politik, sondern wir sind ja alle in unserer Fantasie gefragt. Das nehme ich jetzt nicht als Optimismus, sondern nehme ich mal das Beispiel, was Sie gerade genannt haben. Ich sage, das soll jetzt öffnen. Und jetzt gehe ich mal, wo ich auch als im Seniorenbereich bin, ich ja viel tätig. Ich bin eine Seniorin, bin da nicht, aber mache da zum Beispiel oft Vorträge. Das heißt, wie diskutieren wir jetzt erstens mit den Betroffenen, die ja kompetent sind? Manche sagen, ich habe doch den Krieg überlegt und jetzt sitzt meine Tochter da unten und sagt, Mutter zieh am Fenster und ruft, zieh die warme Jacke. Diese Briefe habe ich ja bekommen. Und da sagt die Frau zu mir, die alte Dame, ja, also ich bin doch kompetent, ich habe doch meinen Krieg überlegt, ich weiß doch, wann ich mir eine Jacke anziehe und nicht. Das heißt, wir haben das Problem, wie sehen es die Angehörigen? Manche sind sehr vorsichtig, manche nicht. Wie sehen es die Betroffenen im Heim? Wie können wir umstrukturieren, also Infizierte oder noch Gefährdetere? Wir haben aber auch Leute im Heim, die möchten jeder vor seiner Tür einen Polizisten. Und die schimpfen auf die im Heim, die jetzt Besuch kriegen. Was macht eine Heimleitung, die im Öffentlichen weiß, wenn mir in meinem Heim was passiert? Ich rede jetzt nicht über die, die nachlässig sind, die wir sowieso kontrollieren müssen. Aber die Leute, die jetzt sozusagen verantwortlich ihre Arbeit machen, die sind ja oft strenger, als sie das selber möchten, weil sie Angst haben, wenn in meinem Haus was passiert, bin ich dran. Wie kann ich auch einen Bürgermut erzeugen? Ich mache es mal einem anderen Beispiel, Hospiz, deutlich. Das war auch in der gefährlichen Phase, war meine Kritik, auf jeder Intensivstation mit Corona gehört ein Palliativmediziner. Und zwar nicht nur für alte Leute, sondern auch für junge. Und wir müssen Möglichkeiten schaffen, auch mit allen Sicherheitsnahmen, dass jemand, der im Sterben liegt, eine Begleitung bekommt. Eine Ärztin aus Hannover hat mir geschrieben, mir zerreißt es das Herz. Meine Patienten in dem Heim haben eh nicht mehr lange. Aber beim Sterben nur eine Stunde Besuchszeit zu machen, dann lass es lieber. Das ist so schmerzhaft und das erzeugt andere Krankheiten. Nur an die müssen wir auch glauben.
Aber jetzt sind wir in einer anderen Phase, in einer anderen Situation. Ja. Ich glaube, da sind zwei Fragen, die mitschwingen in dem, was Sie gerade gesagt haben und auch dem, was Sie gesagt haben, Herr Bovenschulte. Am Anfang hat man sich auf den Rat der Virologen und der Epidemiologen verlassen. Und es gab immer wieder die Kritik, man soll auch andere Berater und Beraterinnen zu Wort kommen lassen. Wie sehen Sie die Chancen, dass man zum Beispiel Gerontologen oder auch Psychologen oder andere Fachleute in diese Situation zu Rate ziehen könnte? Das wäre die eine Frage. Und die andere, die wir vielleicht später noch mal besprechen könnten, wie sehen Sie das mit den Lebenserfahrungen von den älteren Menschen? Wie könnte man die dann positiv in diesen Prozess dann einbinden?
Also erstmal ist es natürlich so, also ich würde sagen, es ist fast noch etwas komplexer, weil die Virologen und Epidemiologen haben uns ja nie gesagt, das und das macht mal, sondern die haben nur gesagt, wir breiten euch unsere Erkenntnis aus, die zu einem frühen Zeitpunkt noch sehr ungewiss war. Und dann haben die gesagt, aber genau sagen, was ihr machen sollt, können wir auch nicht. Aber im Vordergrund stand, wie in dem Beispiel, jemand springt, will vom Dach springen oder der Dachstuhl brennt und muss erst begleitet werden, die unmittelbare Gefahrenabwehr, alles dem Ziel untergeordnet, das Infektionsgeschehen einzudämmen. Alles dem Ziel untergeordnet. Da wurde nicht gefragt, was hat das denn, wenn wir jetzt Krankenhausbetten für Covid-19-Patienten freihalten, was hat das mit denen zu tun, wenn wir elektive Operationen verschieben, was macht das eigentlich mit denen? Das hört sich erstmal so gut an, elektive, also Operationen, die gewählt werden, zu verschieben. Aber das ist natürlich eine Frage, ob man die ein, zwei Wochen verschiebt oder ob man die zwei Monate verschiebt, wenn jemand mit Schmerzen sitzt und endlich eine neue Hüfte haben will. Da erzeugt man natürlich dann so ein rückwirkend Probleme, indem man ein Ziel verfolgt, dass das andere plötzlich sozusagen sehr negativ belastet ist und man Probleme produziert, sozusagen als Nebenschäden, als nicht intendierte Nebenfolgen, die man sonst gar nicht gehabt hätte. Und je länger die strikten Maßnahmen andauerten, umso größer wurden ja die Probleme. Ja, man kann es auch ganz allgemein fassen. Wenn man durch Eindämmungsmaßnahmen die Wirtschaft in den Sinkflug schickt, dann hat das irgendwann auch riesige Auswirkungen aufs Gesundheitssystem. Dann wird man mittelfristig die gesundheitlichen Rahmenbedingungen deutlich verschlechtern. Also insofern ist es absolut richtig, den Blick zu weiten, als Politiker und natürlich auch den Blick auf unterschiedliche Disziplinen und Expertinnen und Experten. Nur, auch wenn ich Sozialwissenschaftler, Psychologen, Gerontologen, alle Disziplinen hinzuziehe, eins machen die nie. Die sagen einem nie klar, was man machen soll, sondern die geben einem Gesichtspunkte zu bedenken. Die sagen, achte auch da drauf und achte da drauf.
Aber das können Impulse sein, die bei den Entscheidungen wichtig
sind. Aber der Abwägungsprozess, den muss man selber treffen. Wir haben jetzt bei den Pflege- und Altenheimen, aber auch bei der Öffnung von Kindergärten und Schulen, gibt es immer die einen, die sagen, geht mutig voran, weil diese Folgen gesellschaftlicher Isolation, das, was daraus folgt aus den Beschränkungsmaßnahmen, das halten wir nicht mehr aus. Und es gibt diejenigen, die sagen, das ist doch unverantwortlich. Das könnt ihr nicht machen. Übrigens, nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch bei Expertinnen und Experten findet sich für jede Sache diese Position. Und für jede Entscheidung, die wir getroffen haben, gibt es eine Flut von Zuschriften von Bürgerinnen und Bürgern und Expertinnen und Experten, die sagen, genau das war falsch. Ihr hättet es anders machen müssen. Aber es gibt ja keine objektive, einheitliche Meinung in den jeweiligen Wissenschaftszweigen, sondern natürlich in jedem Bereich sehr unterschiedliche. Deshalb, ja, es ist richtig, einen multidisziplinären Blickwinkel zu haben. Aber man sollte sich nicht erwarten davon, dass einem dann einheitliche Rezepte präsentiert werden, sondern das Einzige, was man kriegt und was sehr wichtig ist, man kriegt einen differenzierteren, komplexeren Blick auf die Realität und kann dann hoffentlich besser entscheiden.
Das ist wahr. Und jetzt nochmal zu dieser Frage, die Sie gerade beantwortet haben. Also wenn man im Wissenschaftlichen von komplexen Entscheidungen spricht und wir Lebensentscheidungen treffen, was im Fall von Krankheit, Gesundheit und Leben immer so ist, es gibt weder für die Politik noch für die Wissenschaft einen objektiven Befund, nach dem eine Entscheidung laufen könnte. Das ist übrigens einer der großen Irrtümer der Wissenschaften immer gewesen. Mein Lehrer, ein Arzt, Viktor von Weizsäcker, hat gesagt, in jedem objektiven Befund steckt ein subjektiver Befund. Das heißt, Sie können die gleiche Krankheit haben, aber es geht sehr unterschiedlich voran. Und insoweit sehen wir im Moment eine große Irritation in der Wissenschaft, in der Politik, ob man rangekommen ist oder nicht. Wie können wir in komplexen Entscheidungen auf etwas Wesentliches kommen, ohne die Garantie zu geben. Das ist der einzig richtige Weg. Es geht jetzt um die Frage, wie sind die Verantwortungen verteilt? Und Verantwortung heißt für mich immer, Antwort zu finden, nicht auf irgendwas, du bist allgemein dem und dem verpflichtet, sondern Verantwortung heißt, Antworten auf die Fragen zu finden, die sich stellen. Also das heißt, im gesellschaftlichen, im zivilgesellschaftlichen Bereich, und kommen wir jetzt mal auf die Risikogruppe. Ohne diese Risikogruppe, ohne deren, also wenn man schon ab 65, sowas ist ja absurd. Das heißt, die Zivilgesellschaft hat noch gar nicht zur Kenntnis genommen, wie wichtig unsere alten Menschen, wenn man die ab 65 bis 100 rechnet, die sind. Die machen die Tafel, die machen ehrenamtlich, die haben die Hospizbewegung aufgebaut, die kümmern sich um Nachbarn und andere, woher kommt das denn? Die aber müssen jetzt ein Stück in die Entscheidung einzubringen. Und Politik muss so verantwortlich und jetzt im Prinzip auch mehr Leute zur Rate ziehen, um die generellen Entscheidungen zu treffen. Wie das dann aber umgesetzt wird, ob das die Masken sind, ob das der Abstand ist, ob das die Frage ist, wie viele Leute habe ich auf meinem Balkon und so weiter, ist eine wichtige Anweisung, der muss man auch folgen. Aber auf der anderen Seite ist es so, wir sind jetzt wirklich gefordert, Fantasie zu entwickeln, wie wir das mit unseren Angehörigen machen, wie wir das mit unseren Kindern machen und ich zum Beispiel, wie ich das mit mir selber mache.
Das ist sozusagen die ausgestreckte Hand, ein komisches Bild in dieser Zeit. Vielleicht eine kurze Frage, Herr Bovenschulte, zum Schluss. Wir gehen davon aus, dass wir jetzt mit dieser Krankheit, mit diesem Virus eine längere Zeit leben werden. Wie sehen Sie die Chance, dass man tatsächlich diese Angebote, die Frau Keil hier formulierte, dass man von den älteren Menschen auch ihre Erfahrungen und ihre Erkenntnisse annimmt, dass man das tatsächlich in dieses Prozesshafte eingliedert?
Unbedingt. Also das müssen wir, aber ich möchte noch mal, um die Frage zu beantworten, an das anknüpfen, was Annelie Keil eben gesagt hat. Ja, wir brauchen auf der einen Seite allgemeine Regeln und wir brauchen aber, und das nimmt uns als Einzelnen niemand ab, dass wir in der jeweiligen Situation verantwortlich, aber letztlich auch abwägend entscheiden. Meine Eltern sind 83, mein Vater wird 86. Und die Frage, nachdem ich sie wochenlang nicht gesehen habe, besuche ich sie mal wieder mit dem nötigen Abstand auf der Terrasse, die sind jetzt nicht im Pflegeheim, war eine, die natürlich ausgehandelt werden musste. Und dann haben meine Eltern irgendwann gesagt, aber wir werden ja jetzt, wir sind ja schon alt und wir werden nicht jünger. Und es kann ja nicht sein, solange es das Virus gibt, dass wir unsere Söhne nicht mehr sehen. Das kann gar nicht sein. Und wir fühlen uns ja auch gar nicht als Opfer. Also die waren immer noch sehr, sehr tätig. Und natürlich führt das Ganze dann dazu, mit nötigem Abstand und so weiter, aber dass wir natürlich sagen, jetzt muss man sich mal wieder sehen. Und so kann das nicht nur übers Telefon machen. Das ist ja eine ganz normale menschliche Regung. Ohne die geht es ja gar nicht. Und das erleben wir natürlich jetzt in ganz, ganz vielen Bereichen. Ich erlebe Lehrerinnen und Lehrer, die sagen, wir gehören formal zu der Risikogruppe über 60, was ich schon sehr, 60 die Linie sehr, sehr groß, aber die sagen, ach, ich möchte aber unterrichten und ich nehme für mich das in Anspruch zu unterrichten und ich entscheide für mich dadurch, kein hohes, aber vielleicht ein kleines Risiko einzugehen. Und das haben wir bei der Öffnung der Kindergärten und Schulen genauso. Wir werden an ganz, ganz vielen Stellen, wird Leben lernen mit der Pandemie bedeuten, für die Älteren, aber auch für andere, aber insbesondere für die Älteren auch, weil die sozusagen vordefiniert wurden als Risikogruppe, was sie übrigens gar nicht alle sind, wird heißen, die Entscheidung zu treffen, wieder ins Spiel zu kommen und sich nicht sozusagen wegdrängen zu lassen und zu sagen, optimaler Schutz, ihr geht jetzt für die nächsten Jahre möglichst in ein abgeschottetes Dasein, weil das geht ja gar nicht, so kann ja gar keine Gesellschaft funktionieren. Aber wenn man ehrlich ist, bedeutet das eine gesellschaftliche und individuelle Verständigung darüber, welches Risiko noch akzeptabel ist und welches Risiko nicht akzeptabel ist.
Das misst sich immer daran, also mit alten Menschen rede ich ja viel. Also wenn da einer sagt, ich bin sowieso schon so alt, aber dann sage ich, okay, die Verantwortung für mich habe ich und ich kann ein Risiko eingehen. Aber wenn ich mit meinem Verhalten einen anderen klar sozusagen, dann ist die Ethik heißt immer, Selbstverantwortung ist auch Mitverantwortung. Das muss man aber auch immer sehen. Du bist bleibst weg, damit du überhaupt kein Gefährdest. Man muss auf die Argumente der Alten, wir sind doch schon so alt geworden, wir haben ganz andere Risiken gewonnen. Ja, das ist ein berechtigt und deshalb möchte ich, dass mit den Menschen darüber geredet wird, konkret vor Ort. Aber ich würde einem alten Menschen auch genauso gut sagen, du hast nicht das Recht zu sagen, oder du hast das Recht, aber sozusagen ethisch ist es nicht verantwortbar zu sagen, mir sind die anderen egal, weil ich sterbe sowieso vorher. Das ist einfach, da zeigt sich, Verantwortung ist immer ein kollektives Gut und die Ethik auch.
Und Verantwortung hat da auch sehr viel mit dem Thema Solidarität zu tun. Ja. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ganz herzlichen Dank.